Flaggenwechsel und Hymnenwechsel am Perlfluss. Seit 40 Minuten weht die Flagge der Volksrepublik China über der ehemaligen britischen Kronkolonie Hongkong. Guten Abend, verehrte Hörerinnen und Hörer. 156 Jahre britischer Kolonialherrschaft in China sind zu Ende gegangen. Auch in China wächst zusammen, was zusammengehört. Mag es auch noch ein Gibraltar, ein St. Helena und andere Relikte der britischen Kolonialherrschaft geben, das Empire ist nun endgültig passé. Das 21. Jahrhundert wird mit Sicherheit kein britisches, aber vielleicht ja ein chinesisches Jahrhundert. Die Nacht der Nächte am Perlfluss. Hongkong feiert. Und auch die Künstler feiern mit, wenn auch manche der chinesischen Zukunft mit gemischten Gefühlen entgegensehen. Aus Hongkong, Eva Korell.
Schluss mit den Reden und tiefgründigen Diskussionen. Wir versprechen, es gibt keine Dia-Vorträge, schwierigen Fragen oder ernsten Konversationen, nur einfach Spaß. In Hongkongs berühmtestem Avantgarde-Club The Fringe tobt die Party in der Nacht der Nächte. Die Übergabe-Vereinigungsnacht der Künstler heißt das Spektakel. Man feiert, dass die meistgestellte Frage der letzten 13 Jahre endlich Schnee von gestern ist. Was denken Sie über den Machtwechsel? Eine Frage, 1000 Antworten. Zurückhaltende, unverblümte, ausweichende und gar keine. Auch der Performance-Künstler Hans Langner aus Bonn hat diese Frage gestellt, wenn er mit chinesischen Kollegen zusammenarbeitete. Und, wie er meint, sehr ehrliche Antworten bekommen.
Viele Künstler haben Angst, chinesische Künstler vor allem. Denn Künstler sind im Allgemeinen in Hongkong nicht sehr angesehen, das sind meistens arme Leute, in Hongkong zählt nur Geld, klar. Aber wer politische Kunst macht, fürchtet sich vor Einschränkungen oder Ausweisungen oder was auch immer. Also je nachdem, wie die Chinesen darauf reagieren. Es braucht nur irgendwas mit Rot zu tun haben, was eine komische Form hat, was von dem Künstler gar nicht so gemeint ist. Und plötzlich heißt es ja, gegen China. Also die Stimmung ist nicht so gut.
Provokation ist gar nicht beabsichtigt. Das wichtigste Thema bleibt die eigene Identitätsfindung. Der Direktor von Hongkongs Kunstzentrum hat Künstler, Studenten und andere Interessierte gebeten, sich mit ihrer persönlichen Sicht der Geschichte an einer Ausstellung zu beteiligen. Viele Beiträge sind kritische Unmutsäußerungen. Die Schülerin Marty Ho etwa hat ein T-Shirt entworfen mit dem Aufdruck »Ein Land, kein System« und will das ausdrücklich als politischen Kommentar verstanden wissen. Nach dem Machtwechsel werde es keine oppositionellen Stimmen mehr geben, glaubt sie. Doch für andere birgt das kommunistische Mutterland nicht mehr die Schreckensvision vergangener Jahre. Man teilt schließlich ein kulturelles Erbe. China ist für viele Hongkonger tatsächlich das Mutterland, weil sie selbst oder ihre Eltern vor Jahren von dort geflüchtet sind. Dass diese Mutter sie jetzt wiederhaben will, sehen sie mit gemischten Gefühlen. Der Maler Tung Chai drückt dies in einem blutigen Schlachtengemälde aus.
Ich denke, jeder Mensch ist unterschiedlich.
Ich glaube, jeder hat seine eigene Art, diese Wiedervereinigung zu betrachten. Vor 10 Jahren bin ich aus China gekommen. Ich finde das Ganze ziemlich kompliziert. Ich selbst bin sehr verwirrt und kann nicht sagen, dass ich mich sehr freue.
Sein Kollege Wong Kar-wai schließt nicht aus, dass Chinas Zensoren auch in Hongkong die Schere ansetzen. Der Regisseur, der gerade für seinen Film Happy Together beim Filmfestival in Cannes preisgekrönt wurde, improvisiert gern und arbeitet ohne Skript. In China undenkbar. Die Vorlage eines Drehbuchs ist Bedingung der Pekinger Zensur. Wong Kar-wai befürchtet, dass viele seiner Kollegen kritische Äußerungen dann lieber gleich unterlassen.
Wir wissen natürlich, dass sich was ändern wird, aber was genau, weiß keiner, ob es besser oder schlechter wird. Auch wenn wir ziemlich lange Zeit hatten, uns auf diesen Machtwechsel vorzubereiten, macht das keinen Unterschied. Wir warten einfach ab, was passieren wird. Es stimmt, wenn einige Leute behaupten, es gäbe schon eine Selbstzensur. Es ist, als ob man in ein Restaurant geht, aber die Preise nicht kennt. Das Einzige, was man weiß, ist, wie viel Geld man in der Tasche hat. Also sind die Leute sehr vorsichtig.
Außer sie haben einen ausländischen Pass. Der deutsche Performance-Künstler Hans Langner sieht guten Grund zu feiern.
Also ich hoffe, dass die Chinesen schlau genug sind, nicht sehr viel zu verändern, dass sie Hongkong eigentlich international belassen, wie es ist. Ich lebe seit 2 Jahren in Hongkong. Ich finde es eine sehr spannende Stadt, sehr international. Man kann, wenn man was machen möchte, sehr viel machen. Also ich habe eigentlich sehr wenig Grenzen. Und ich für mich persönlich feiere mein Leben in Hongkong mit anderen Künstlern.
Weniger Grund zum Feiern haben jene Politiker in Hongkong, die Demokratie mit W wie Westminster buchstabieren. Jürgen Hanefeld?
Es sind vor allem Anhänger der Demokratischen Partei, die bei den Parlamentswahlen vor 2 Jahren zwar die meisten Stimmen erhalten hatte, nicht aber die Mehrheit. Das konnte sie auch nicht. Denn nach den damals gültigen Regularien wurde nur 1/3 der 60 Abgeordneten direkt gewählt. Die 40 anderen errangen ihre Mandate durch eine komplizierte Mischung aus Ständevertretung und Ernennung durch den Gouverneur. Der 28. Mann auf diesem Posten, Christopher Patton, war 1992 eingesetzt worden und hatte gleich darauf eine Reihe von Gesetzen geändert, lautstarken Protesten aus Peking zum Trotz. Vor allem die Demokratisierung des Wahlrechts erregte den Zorn der Roten Kaiser, die sich dabei auf die Joint Declaration beriefen, die gemeinsame Erklärung, in der sich China und Großbritannien vor 13 Jahren auf die Rückgabe der Kolonie zum 1. Juli 1997 verständigt hatten. Kurz vor Vertragsschluss versicherte die damalige britische Premierministerin Margaret Thatcher:
Ich versichere Ihnen, während dieser Verhandlungen werde ich nicht nur für Großbritannien sprechen, sondern stehe auch in der moralischen Verantwortung und Pflicht gegenüber Hongkongs Bürgern. To the
people of Hong Kong. In dem am 19. Dezember 1984 von Thatcher und dem damaligen chinesischen Regierungschef Zhao Ziyang unterzeichneten Abkommen sichert Peking seiner künftigen Sonderverwaltungszone Hongkong weitgehende politische und wirtschaftliche Autonomie für die kommenden 50 Jahre zu, sowie eine allmähliche innere Demokratisierung. Im Gegenzug verpflichtete sich London, den Wohlstand und die Sicherheit des Territoriums bis zum Datum der Übergabe zu gewährleisten. Gesetzesänderungen sollten bis dahin mit einer bilateral besetzten Kommission abgestimmt werden. Dagegen verstieß Gouverneur Patton, als er unter dem Eindruck des Massakers am Platz des Himmlischen Friedens und gegen den Widerstand Chinas begann, das Wahlrecht zu demokratisieren und andere Gesetze zu liberalisieren. Peking reagierte prompt mit der Ankündigung, das 1995 vereidigte und für 4 Jahre gewählte Parlament noch in der Nacht des Machtwechsels durch ein anderes zu ersetzen. Diesmal protestierte London in scharfer Form, wenn auch ohne Erfolg. Die Vorsitzende des von Peking ernannten Übergangsparlaments, Rita Fan, weist alle Vorwürfe zurück.
Dem jetzigen Legislativrat gehören 20 direkt gewählte Abgeordnete an, von insgesamt 60. Wir werden ihre Zahl stufenweise erhöhen, bis alle direkt gewählt sind. Was soll daran weniger demokratisch sein? Der neue Verwaltungschef wurde von einem 400-köpfigen Gremium bestimmt, dessen Mitglieder alle in Hongkong wohnen. Der Gouverneur wurde überhaupt nicht gewählt, sondern ernannt von der britischen Regierung.
Das ist wahr und erschwert die Argumentation der Demokraten. Tatsächlich haben die Briten ihre Kolonie 150 Jahre lang verwaltet, ohne die chinesische Bevölkerung zu beteiligen. Londons Statthalter garantierten zwar Pressefreiheit, sorgten für einen unbestechlichen und effizienten öffentlichen Dienst und eine unabhängige Justiz. Zugleich aber verboten sie aus Angst vor Infiltration aus Rotchina politischen Organisationen jeglichen Kontakt ins Ausland. Und Demonstrationen mussten selbstverständlich angemeldet werden. Auch diese Gesetze wurden erst unter Patton und gegen den Protest Pekings abgeschafft. Als die neue Verwaltung jetzt die Wiedereinführung der alten britischen Gesetze ankündigte, reagierten Gouverneur und Demokraten zwar empört, aus der Bevölkerung aber war kaum Widerspruch zu hören. Kein Wunder, meint Christine Low, die Vorsitzende der demokratisch orientierten Citizens Party.
In einer Kolonie, und diese Erfahrung hat man wohl nicht in Deutschland, in einer Kolonie wird man einfach nicht dazu erzogen, sich für Politik zu interessieren. Aber es beginnt allmählich, und ich bin sicher, dass das gewaltige Energien freisetzen wird. Wir können nicht immer von anderen verlangen, uns Demokratie zu bringen. Wir müssen das selber aufbauen, Stück für Stück, wie ein Haus aus Lego. Ich glaube auch nicht, dass uns die neue Verwaltung Demokratie schenken wird. Die müssen wir selbst einfordern.
Dafür gibt es eine solide Grundlage, das Basic Law. Diese 1990 vom Volkskongress in Peking verabschiedete Verfassung für die Sonderverwaltungszone Hongkong garantiert demokratische Wahlen, die schon 1998 stattfinden sollen, sowie alle bisher geltenden Bürger- und Menschenrechte. Skeptiker verweisen allerdings auf Artikel 23 dieses Grundgesetzes, der Subversion, Aufwiegelung, Sezession und Landesverrat unter Strafe stellt. Mit der Übernahme des gesamten öffentlichen Dienstes und der Ernennung eines auch von den Briten respektierten obersten Richters hat der neue Verwaltungschef Tung Chi-hwa versucht, Vertrauen zu gewinnen für sich und die Politik Chinas. Doch sollte Peking dieses Vertrauen nicht rechtfertigen und der goldenen Gans ein eisernes Halsband umlegen, dann gibt es keine Institution weltweit, die das verhindern könnte. 4000 in Hongkong stationierte Soldaten der Volksbefreiungsarmee und ein Meer von roten Fahnen in der Stadt machen klar, Hongkong ist zurückgekehrt ins Reich der Mitte nach 156 Jahren Fremdherrschaft.
Mit dem Opiumkrieg fing alles an mit der britischen Herrschaft, damals vor 156 Jahren in Hongkong. Ein Rückblick von Sophie Mühlmann.
We should take over Hong Kong in 10 days time.
他必须在10天之内接管香港.
But of course we will need a letter from your emperor confirming our conditions. If we don't receive this in one month, we can only take it as a declaration of war.
Die Schlüsselszene in dem neuen chinesischen Film Der Opiumkrieg. Ein Wendepunkt in der Geschichte Hongkongs. In diesem Moment wurde die kleine felsige Insel im südchinesischen Meer zu einem Teil des britischen Königreiches. Gleichzeitig die schwerste Demütigung für das chinesische Großreich. Nie zuvor hatte ein Kaiser der Qing-Dynastie einen Teil seines Territoriums an ein anderes Land abtreten müssen. Vor der Ankunft der Briten war die Insel nichts als ein kleines Fischerdorf, ein Hafen für Piraten. Als der chinesische Kaiser 1839 den britischen Kaufleuten das Geschäft vermasseln wollte, weil er per Dekret den Opiumhandel verbot, brach die englische Navy den ersten Opiumkrieg vom Zaun. Die Kanonen der Briten waren den chinesischen Waffen haushoch überlegen und so zwangen die Engländer China zwei Jahre später zur Unterzeichnung des Nanjinger Vertrages. Dieser sogenannte ungleiche Vertrag öffnete China für den Handel. Und durch diesen Vertrag wurde Hongkong zur britischen Kronkolonie. Später kam die gegenüberliegende Halbinsel Kowloon hinzu. Ende des 19. Jahrhunderts verpachtete China die New Territories für 99 Jahre an England. Ohne dieses Hinterland, das 90% der Gesamtfläche des Territoriums ausmacht, hätte Hongkong nicht überleben können. Doch so war die Insel bestens versorgt und Hongkong begann seine Karriere als Umschlagplatz und Handelszentrum. Der Zweite Weltkrieg unterbrach die wirtschaftliche Entwicklung der Kolonie. Japanische Flugzeuge bombardierten Kowloon, japanische Truppen besetzten die Stadt. Anthony Lawrence war BBC-Korrespondent in Asien und lebt seit über 50 Jahren in der Region. Er erinnert sich an die Entwicklung Hongkongs nach dem Zweiten Weltkrieg.
Trade resumed again.
Hongkong wurde wieder ein wichtiger Umschlaghafen für den Handel mit dem Festland. Dann brach der Koreakrieg aus und die Chinesen waren auf Seiten der Nordkoreaner. Daher verhängten die Vereinten Nationen ein Handelsembargo über China. Das hätte den Tod Hongkongs bedeuten können, aber stattdessen hat Hongkong daraufhin seine eigene Industrie entwickelt. Es war ein kontinuierlicher Prozess, aber es gab einen enormen Auftrieb, als Deng Xiaoping 1978 an die Macht kam und China für die Außenwelt öffnete. Seitdem ist Hongkong wie ein anderer Ort. All die Luxusautos in den Straßen und die allgemeine Atmosphäre von Reichtum hier.
And ever since then, oh, Hong Kong looks a different place. All the luxury cars in the streets and a general atmosphere of prosperity here.
Bei jeder Krise auf dem chinesischen Festland suchten Hunderttausende von Flüchtlingen Zuflucht in Hongkong. Nach dem Sturz des Kaisers 1912, ebenso wie 1949, als die Kommunisten die Volksrepublik China ausgerufen haben, strömten die Exilanten in die britische Enklave. Sie alle trugen dazu bei, dass die Arbeitskraft in Hongkong stetig anstieg. Je mehr sich China wirtschaftlich öffnete, desto häufiger kam das Thema Hongkong in Peking aufs Tapet. Die zuverlässige Geldquelle sollte endlich wieder für China sprudeln. 1984 unterzeichneten die britische Premierministerin Margaret Thatcher und Chinas Ministerpräsident Zhao Ziyang die sogenannte gemeinsame Erklärung. Damit war es amtlich. Nach Ablauf des 99-jährigen Pachtvertrages wird Hongkong wieder ein Teil Chinas.
Aber eben ein besonderer Teil Chinas. Schließlich ist man ja auch in Peking daran interessiert, dass die goldene Gans Hongkong auch unter chinesischer Herrschaft goldene Eier legt. Thomas Weiner zu den wirtschaftlichen Perspektiven der Sonderverwaltungszone Hongkong.
Die wirtschaftliche Vergangenheit Hongkongs spiegelt sich in den politischen Unsicherheitsfaktoren der Zukunft. Der Tiefpunkt wurde im Sommer 1989 erreicht, als das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens den Hang Seng-Index der Börse ins Bodenlose fallen ließ. Den Höhepunkt markiert die Zahl 15.196,79. Mit dieser Notierung verabschiedete sich ein regelrecht euphorischer Aktienmarkt von der britischen Regentschaft und wird am Mittwoch mit eben diesem Wert die neuen Machthaber begrüßen. Die Fantasie der roten Aktien, der sogenannten Red Chips, wird weiter das Geschäft bestimmen. Red Chips sind sozusagen die Vorboten aus dem Norden. Aktien von Hongkonger Unternehmen, die bereits von chinesischem Kapital beherrscht werden. Die Experimente Chinas mit dem Kapitalismus bescherten der Kronkolonie einen einzigartigen Aufschwung in den letzten Jahren der britischen Herrschaft. Durch die Möglichkeit, in den südlichen Sonderwirtschaftszonen produzieren zu lassen, konnte sich Hongkong entwickeln zu einem Musterbeispiel des Wandels. Hongkongs Chefvolkswirt Ki Wai Tang.
Unsere Wirtschaft hat einen gründlichen Umstrukturierungsprozess durchgemacht. Und das interessanterweise ohne große Verwerfungen auf der lokalen Ebene. Ich nenne einige Aspekte des Strukturwandels. Zum Beispiel wird unsere Wirtschaft noch mehr serviceorientiert. Vor allem der Anteil der Dienstleistungen am Bruttoinlandsprodukt ist ein interessanter Indikator. Vor 10 Jahren war dieser Anteil mit 70% bereits hoch, um dann im Jahre 1995 auf einen Wert von 84% zu steigen. Mit diesem hohen Stellenwert der Dienstleistungsbranche sind wir wahrscheinlich die serviceorientierteste Volkswirtschaft der Welt.
Ein Land, zwei Systeme. Kapitalismus pur, so unverständlich das für den westlichen Beobachter klingen mag, wird für die chinesische Staatsführung ein Modellfall. Unabhängigkeit in allen wirtschaftlich relevanten Fragen, Unabhängigkeit vor allem für den Handel und die Währung. Vor allem an dieser Unabhängigkeit macht sich die Euphorie fest, die Hongkong in diesen Tagen beherrscht. Lediglich der britische Unternehmerverband veröffentlichte Umfragen mit einem eher verhaltenen Tenor. Japanische und amerikanische Unternehmen zeigen sich so optimistisch wie der Handelspartner Deutschland im Außenhandel Nummer 7. Gerhard Hecker ist Chef des Great Stanford Hotel, Gastgeber für viele Geschäftsreisende aus Deutschland. Er hat einen sehr anschaulichen Vergleich parat für das, was am 1. Juli in Hongkong geschieht.
Es ist ein Managementwechsel, aber die Firma wird nicht gewechselt und die Firma wird auch nicht umstrukturiert, denn es wird keinen Sinn machen. Die Firma ist zu profitabel. Insofern würden alle negativen Einflüsse nur zum Schaden des Besitzers kommen.
Die Hauptverwaltung aus Hongkong verlegt haben nur ganz wenige Unternehmen, so das Handelshaus Jardim Matheson, die Finanzagentur Reuters und das deutsche Pharmaunternehmen Schering. Im Falle von Reuters mögen es Sorgen sein um die zukünftige Informationsfreiheit. Ansonsten gelten eher die horrenden Immobilienpreise in Hongkong als Grund für einen Rückzug des Managements. Die hohen Baupreise und Mieten sind an sich ein positiver Indikator für eine sichere Zukunft, genauso wie die stark gestiegenen Börsenkurse und der persönliche Konsum der Bevölkerung. Auch der Delegierte der deutschen Wirtschaft, Eckhard Götting, berichtet vom Vertrauen in die Zukunft Hongkongs.
Einmal ein Vertrauen in den Fortbestand der Rahmenbedingungen, aus wirtschaftlicher Sicht jetzt strikt gesprochen. Sogar in einigen Bereichen mit einer Verbesserung. Dass zum Beispiel das Rechtssystem seine oberste Instanz in Hongkong bekommen wird, was ja bisher außerhalb Hongkongs gelagert gewesen ist, in Großbritannien. Es gibt die Garantien und ein Vertrauen darauf, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf jeden Fall völlig unangetastet zu lassen. Zollhoheit, Finanzhoheit, Steuerhoheit, alles in Hongkonger Hand, bedeutet Aufrechterhaltung der Grenzen zwischen Hongkong und dem umliegenden China. Und aus allen diesen Kombinationen und der eigenen wirtschaftlichen Stärke und positiven Aufwärtsentwicklung der Hongkonger Wirtschaft absolut keine Einschränkungen bei deutschen Unternehmen im Vertrauen auf die Zukunft.
Auch die 4 Pharma- und Chemieunternehmen Höchst, BASF, Beiersdorf und Bayer sehen bislang keinen Handlungsbedarf. Sie rechnen schon deshalb nicht mit wesentlichen Veränderungen, weil die wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen Hongkong und China sehr eng sind. BASF beispielsweise koordiniert in Hongkong für die Volksrepublik China ein Investitionsvolumen von über 1 Milliarde Mark und wird damit zum größten ausländischen Investor der Chemiebranche. Auch der Baukonzern Philipp Holzmann nutzt Hongkong als Einfallstor zu China. Besonders für den Immobiliensektor könnte Hongkong zu einem Vorreiter werden. Für das Festland, Jörg Rudolph, ehemals beim Hongkong Trade Development Council und jetzt Delegierter der deutschen Wirtschaft in Peking, bleibt zuversichtlich.
Es ist sicher günstig, was zu kaufen. Herr Götting ist ein gutes Beispiel dafür. Das Büro ist ja gekauft worden. Wenn dieses Büro jetzt nach einem halben Jahr, dann dreiviertel Jahr verkauft würde, dann hätte man einen schönen Gewinn gemacht damit. Das ist ein gutes Zeichen für das Vertrauen, was in Hongkong herrscht, das überhaupt nicht erschüttert werden kann durch Ereignisse in China.
China-Euphorie hat ihren Preis. Der letzte große Immobilienverkauf in Hongkong schlug alle Rekorde. 98.000 Mark für einen Quadratmeter Bauland.